Mahlers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morlang. Präsentiert vom Gewandhausorchester.
Nachdem wir in der letzten Folge über das Schlagzeug in Gustav Mahlers Sinfonien gesprochen haben, bleiben wir auch diese Folge noch im Orchester und gehen zu den Pultnachbarn der Schlagzeuger, nämlich in die Stimmgruppe der Blechbläser. Ich treffe mich dazu im Gewandhaus zu Leipzig mit Juliane Fleischmann, Hornistin, und Tobias Hasselt, Posaunist im Gewandhausorchester. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Was findet ihr denn besonders daran, wie Mahler für eure Instrumente schreibt? Vielleicht Juliane, willst du anfangen?
Das ist eine sehr herausfordernde Frage, weil er, wie ich persönlich finde, eine extreme Vielfalt von Farben verwendet, gerade jetzt beim Horn. Denn also er hat einerseits, ähnlich wie Bruckner, große Blechbläserchoräle. Er nutzt die Blechbläser allgemein als, sei jetzt mal, militärische Marschkapelle, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, als Marschmusik. Und andererseits hat er gerade im Horn auch ganz viele kammermusikalisch-solistische Episoden geschrieben. Gerade wenn ich an die vierte Mahler denke, die ist ja doch sehr kammermusikalisch angelegt. Da ist sind ganz viele kammermusikalische Sachen für Horn und zum Beispiel jetzt Holzbläser oder auch Solo-Violine dabei. Dann wiederum ist das Horn gerade in der fünften Mahler ein sehr starkes Signalinstrument. Also es ist sehr vielseitig, wie Mahler das Horn einsetzt, gerade in seinen Sinfonien.
Mhm. Und wie ist es mit der Posaune?
Ja, Posaune ist da ganz ähnlich. Also immer wenn es laut wird, dann sind die Posaunen gefragt, in der Mitte und in der Tiefe, um da den Sound zu machen und den Schalldruck erzeugen, so wie das Schlagzeug auch natürlich dann. Und da gibt es natürlich viel zu tun bei diesen Sachen. Der Mahler hat auch genaue Vorstellungen, er hat genau reingeschrieben, wie man was spielen soll, genaue Spielanweisungen. Selbst der Dirigent hat genaue Anweisungen, wann er was, welchen Takt in zwei und in vier schlagen soll.
Und ist das ungewöhnlich? Sind das viel mehr detailliertere Spielanweisungen als woanders?
Das ist detaillierter als bei anderen Komponisten.
Da kommt beim Horn auch sogar noch dazu, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass in der ersten Mahler die Spieleinweisung steht, die eher selten ist, dass wir am Ende aufstehen müssen für den großen Abschluss, Choralabschlussmotiv. Dann ganz oft Schalltrichter nach oben, was nochmal auch einfach optisch verstärkt, was die Hörner in dem Fall, dass sie über dieses riesengroße Orchester dann nochmal optisch auch drüber.
Kannst du das nochmal beschreiben? Also das heißt, das ganze Horn wird dann in einem anderen Winkel quasi gehalten?
Genau. Normalerweise haben wir ja den Trichter rechts unten, also vom Publikum aus. Doch, ja, nee, rechts unten.
Also von uns aus so rechts unten. Unten von
wir spielen
der Richtung,
genau, ja. Wir spielen nach hinten unten. Und bei Mahler gibt es einige Stellen, da steht richtig drin, Schalltrichter rauf. Das heißt, man nimmt das ganze Horn nach oben und spielt nach rechts oben. Mhm. Sollte auf seinen Nachbarn achten, weil das,
ja,
das genau
dann volle Kanne ins Gesicht kriegt.
Genau auf Ohrhöhe vom Nachbarn ist. Ja, dann dreht, also wir drehen uns dann immer so ein kleines Stückchen noch zusätzlich nach hinten oder zusätzlich nach vorne, dass es nicht ganz so gemein und laut wird, es für den Nachbarn wird. Ja, aber das ist natürlich einerseits ein akustischer Effekt, aber das Auge hört ja bekanntlich mit.
Das hat er also irgendwie auch mitgedacht bestimmt.
Ja, garantiert. Der hat, glaube ich, nichts ohne irgendwie eine selbe eigene Begründung da reingeschrieben. Gerade weil, wie Tobias gerade schon sagte, weil das so viele ganz genau detaillierte Sachen sind, die er zusätzlich schreibt, die man so bei anderen Komponisten eigentlich kaum bis gar nicht, das weiß ich nicht, ob ich mich so weit hinauslehnen darf, gar nicht liest in der Partitur.
Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, dass er ja als Kapellmeister tätig war und eben in den Sommerpausen dann meistens komponiert hat und übers Jahr da eben sehr viel selbst auch gelernt hat, wie ein Orchester funktioniert und genau wusste, was er will und genau wusste, wie er das erreichen kann dann. durch die tägliche Praxis, die er das ganze Jahr über hatte.
Mhm. Und findet ihr auch die Stimmgruppe zusammen? Denkt er irgendwie besonders, wie die einzelnen Blechinstrumente so miteinander auch kommunizieren oder zusammenspielen?
Naja, ich als Soloposaunist spiele ich viele Soli auch mit der Solotrompete zusammen. Also bewegt man sich in Oktaven, stützt sich gegenseitig so ein bisschen. Gerade bei den Chorälen macht das dann auch besonders viel Freude. Also bei den ruhigeren und getrageneren lyrischen Stellen.
Und sonst? Könnte ja auch sein, dass er so Klangfarben mal austauscht, dass das Horn mal eher klingt wie eigentlich ein anderes Instrument oder so.
Naja, das ist, was ich zu Anfang schon sagte. Es ist, das Horn hat Aufgaben, zum Beispiel in der fünften Maler oder auch dann in der siebten Maler, das erste und dritte Horn, plötzlich Aufgaben, die vielleicht in einer anderen Sinfonie eher eine Trompete übernommen hätte, also mit sehr starken Signalcharakter über das ganze Orchester, sehr, sehr solistisch, gerade jetzt in der fünften Maler, sehr, sehr solistisch, muss mal salopp zu sagen, drüber föhnt. Ich denke, das ist beim Maler schon besonders, weil das, glaube ich, bei einem anderen Komponisten vielleicht eine Trompete oder eine Posaune übernommen hätte. Wobei man sagen muss, Trompete und Posaune haben diese Stellen garantiert auch, wo sie drüber föhnen dürfen.
Ja. Der Maler hat da sehr archaisch komponiert und hatte viele archaische Momente, wollte da rüberbringen. Und das macht ihn besonders. Vielleicht hat er deshalb auch gerade auf uns Blechblätter zurückgegriffen, weil dann am besten die Naturlaute so darzustellen sind, wie er sich das vorgestellt hat.
Mhm. Also Naturlaute und schon aber auch, wie Juliane ja gesagt hat, auch dieser Militärcharakter. Ne? Das war ja wohl auch so eine sehr starke Prägung in seiner Kindheit. Also würdet ihr sagen, das zieht sich schon auch so durch?
Ja definitiv.
Ja. Ich habe gelesen, dass es zwei Sinfonien gibt, wo auch jeweils sogar Mahler dazu explizit gesagt hat, dass er da jeweils ein vorzügliches Horn oder eine besonders tolle Posaune braucht. Die siebte, da hat er gesagt, das erste Horn muss ganz vorzüglich sein und bei der dritten Sinfonie die Posaune muss hervorragend sein und einen kolossalen Ton haben. Könnt ihr aus den beiden Sinfonien vielleicht nochmal so zu einer Stelle was sagen oder wie ihr die so charakterisieren würdet?
Ja, bei der dritten Sinfonie ist natürlich das Posaunensolo gleich im ersten Satz, wo dargestellt wird, wie Pan erwacht. Und das ist natürlich auch sehr archaisch, also in der Mittellage einen lauten Ton zu spielen. Wenn man denkt, sich muss ich ein bisschen bremsen, dass man nicht brüllt. Ja? Ein Gott muss ja nicht schreien, ein Gott ruft und das ist laut von sich aus und sollte nie gebrüllt klingen, ja. Und deswegen, ja, das ist die besondere Herausforderung an dieser Stelle. Mein Bruder ist Bassposaunist und er sagte immer, das ist doch eigentlich eine Bassposaunenstelle, so eine Bassposaunenlage. Der hat sich immer geärgert, aber ich würde es natürlich nie hergeben.
als
hoher Posaunist. Natürlich ist es eine Herausforderung, in der Lage zu spielen, aber also für mich jetzt relativ tiefen Lage. Aber ist natürlich, man würde nie ein Solo hergeben. Das ist natürlich klar. Mir persönlich gefällt da eigentlich der lyrische Teil gegen Ende des Solos besser, wo es dann wirklich melancholisch wird und klagend und sehr liedartig.
Mhm. Und bei der siebten?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die siebte noch gar nicht gespielt habe, also in meinem Repertoire noch gar nicht vorhanden ist. Aber natürlich durch Probespiel, Vorbereitung und im Studium Orchesterstellen, Vorbereitung bleibt die siebte auch nicht aus. Und das ist, ich bin ja hier tiefe Hornistin und das ist eher die Aufgabe des Solohorns. Das heißt, es wird mir leider auch wahrscheinlich nie unterkommen. Aber das erste und dritte Horn ist in der siebten Sinfonie sehr, 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 sehr exponiert. Die wechseln sich ab und ich kann Mahler da durchaus verstehen, dass er sagt, er braucht da einen sehr, sehr fähigen Mann oder Frau, je nachdem, sehr, sehr fähigen Spieler, der das ja über das Orchester sich, also ja, über das Orchester sich behaupten kann.
Die Sinfonien sind ja auch extrem lang, schon mal an die 2 Stunden. Und da kann ich mir vorstellen, dass es auch kräftemäßig ganz schön krass ist. Also wahrscheinlich habt ihr auch immer mal wieder längere Pausen zwischendrin, aber ist es trotzdem so, dass die Mahler-Sinfonien kräftemäßig krasser sind als andere?
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist viel zu spielen, aber es ist eigentlich gut eingeteilt, also für mein Instrument zumindest. Es ist nicht so, dass man da danach vollkommen platt ist, wie dass ich nach einer Bruckner-Sinfonie zum Beispiel. Mhm. Ist eigentlich ganz gut geschrieben. Also.
Ja, bei uns gibt es durchaus Richard Strauss-Sachen, die auch in eine sehr anstrengende Richtung gehen, gerade auch am Solohorn oder auch, ich will mal jetzt nicht über Wagner-Opern reden, das ist natürlich auch, kommt auf die Stimme drauf an, aber auch sehr anstrengend. Aber Mahler ist durchaus, gehört auch mit zu dem harten Repertoire, wo wir wirklich vorher auch uns schon eigentlich Konzepte erarbeiten und es da hilft, wenn man Erfahrung hat und die vielleicht sogar schon mal irgendwie gespielt hat oder in einem Jugendorchester zum Beispiel erarbeitet hat, da lernt man sehr viel, wo kann man sich vielleicht ein kleines bisschen zurückhalten, wo sollte man ein bisschen sparen, weil vielleicht eine andere Hornstimme, es sind ja viele Sinfonien sind ja auch mit sehr vielen Hörnern besetzt, also 7, 8 Hörner ist da keine Seltenheit, wo man einfach gucken muss, hat vielleicht jemand anders die gleiche Stimme, wo man mal kurz jetzt nicht das dreifache Fortissimo bedient, sondern vielleicht nur das Zweifache, um dann später, wo es dann solistischer wird, wieder eine Schippe drauflegen kann. Also man muss sich da schon ein Konzept erarbeiten.
Also in der Gruppe halt auch abstimmen, wie man sich einteilt.
Ja, was heißt einteilt? Das ist dann schon wieder zu viel gesagt. Das ist
ergibt sich in den Proben.
Wo kann man ein Stückchen zurück, sich selber ein Stückchen zurücknehmen, wo man weiß, die Masse spielt Ähnliches oder das Gleiche, damit man dann in den vielen solistischen oder auch gruppensolistischen Stellen dann wieder brillieren kann und nicht kurz vorm Ende dann doch irgendwie einbricht, weil die Kraft nicht mehr reicht. Mhm. Und von vornherein natürlich, also wenn wir wissen, wir spielen jetzt eine Mahler-Sinfonie, ist das eine andere Vorbereitung, als wenn ich meinetwegen eine Brahms-Sinfonie oder eine Mendelssohn-Sinfonie zu spielen habe. Also da wird dann schon geguckt, dass ein bisschen auf Sport vielleicht gesagt Krafttraining vorher gemacht wird.
Welche Kraft ist es denn, die man dann braucht? Ist das die Atmung? Ist das die Lippen? Also für Leute, die kein Blasinstrument spielen, diese, also die Stütze und wie nennt man nochmal das am Mund? Der Ansatz. Könnt ihr das noch ein bisschen erklären? Also was ist das, was dann besonders viel Ausdauer braucht?
Ja, einerseits die Lippenkraft, weil man hat zwar Pausen, aber es ist schon viel zu spielen. Man muss die Luft anders einteilen, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bach-Kantate spiele, die auch meistens gerade für die Solohörner extrem anstrengend sind, aber das ist eine anders punktuelle Anstrengung. Also wenn ich jetzt vergleiche mit einem Sprintlauf zum Beispiel oder eine Mahler-Sinfonie ist meinetwegen Marathon. Das ist ja auch ein ganz anderes Training vorher und da ist vielleicht eine Bach-Kantate eher der Sprint, weil man da vielleicht 2, 3 Sätze daraus hat, wo man wirklich an seine extremen Grenzen kommt. Und eine Mahler-Sinfonie zieht sich dann eher wie ein Marathon, der nach 2 Stunden vielleicht beendet ist. Also es ist
hoffentlich kommen alle gleichzeitig ins Ziel.
Ja, doch, das denke ich schon. Es ist eine Luftfrage, weil es einfach eine andere Art ist, Luft zu benutzen. Und es ist definitiv auch eine Lippen- und Ansatzfrage.
Mhm. Ja. Natürlich ist das der Muskel, also, der da stark beansprucht wird, aber wenn die Atmung stimmt, dann ist auch der Ansatz ein bisschen entlastet. Ne? Also wenn ich eine gute Atmung habe und die Luft fließt gut und ich spiele unverkrampft, dann kann auch die Lippe gut schwingen. Mhm. Allerdings natürlich muss der Muskel entsprechend trainiert sein, sonst funktioniert auch das nicht. Mhm. Aber es ist wie beim Sportler, wenn du die Muskeln gut trainiert hast und bist aber nicht gut drauf, bist verkrampft und atmest falsch, dann hast du nach 50 Meter Seitenstechen. Mhm.
Also Also bei den Schlagzeugern war letztes Mal in der letzten Folge die Bilanz ziemlich klar. Für die war Mahler wirklich so ein absoluter Lieblingskomponist fürs Schlagzeug, auch im Vergleich zu Zeitgenossen wie zum Beispiel Richard Strauss. Wie sieht es denn bei euch aus? Wo steht er bei euch in der Liste der Lieblings- oder nicht so Lieblingskomponisten?
Also bei mir mit ganz oben, ganz sicher. Also Richard Strauss ist da auch ganz, ganz oben dabei, ganz klar. Wagner natürlich. Es liegt natürlich auch am Instrument. Die Komponisten, die viel vom Instrument geschrieben hatten und auch schöne Sachen geschrieben haben, die sind natürlich bei mir ganz oben. Aber Mahler natürlich auch mit ganz dabei, ganz oben dabei. Also ich will da keine Rangliste machen.
Aber in den Top 3?
In den Top 3 auf jeden
Fall.
Okay,
und Juliane, bei dir?
Sehe ich ähnlich tatsächlich, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht, solche gerade riesengroßen Besetzungen bedienen, also damit ein Teil sein zu dürfen und die Musik so darstellen zu dürfen. Richard Strauss bei mir auch ganz oben mit dabei. Wagner, klar, Wagner Tuben ist nochmal was ganz Besonderes zu spielen, aber das führt jetzt hier zu weit. Mahler, ja, das sind so große Besetzungen, da leuchten die Augen von einem Blechbläser und in dem Fall zähle ich mich tatsächlich auch wirklich zu den Blechbläsern. Aber mir macht es auch Spaß.
Habe ich das vorhin falsch eingeordnet?
Nein, das ist schon richtig, dass wir Blechbläser sind, aber wir sind so ein bisschen, das Verbindungsstück zu den Holzbläsern. Okay. Und wir sind auch so gerne gerade in vielleicht einer Beethoven-Sinfonie oder einer Mendelssohn-Sinfonie dann doch so ein bisschen eher Holzbläser. Mhm. Oder auch in anderen Stücken, was auch unglaublich interessant ist und vielfältig ist. Aber ja, Mahler ist halt Mahler.
Ja. Bei Mahler sind es dann Blechbläser.
Bei Mahler sind wir Blechbläser. Wir sind sehr wandelbar. Nein, es ist einfach unglaublich vielfältig, was Mahler schreibt und was für Aufgaben uns er zuteilt. Und von daher glaube ich kaum, dass es einen Hornisten gibt, der nicht gerne Mahler spielt.
Mhm. Ja, dann danke ich euch ganz herzlich, Juliane Fleischmann und Tobias Hasselt. Auch wenn gerade im Konzertbetrieb wir natürlich weit davon entfernt sind, solche riesenhaft besetzten und langen Mahler-Sinfonien zu spielen, ja, freuen wir uns umso mehr drauf, wenn das wieder möglich ist. Danke euch beiden.
Gerne.
Gerne.
Mahlers Universum. Gustav Mahler im Seitenwechsel-Podcast von Detektor FM. Mit Eva Morland. Präsentiert vom Gewandhausorchester.